In der letzten Woche habe ich was Spannendes gesehen, ein Video, das gibt es ja im Internet andauernd, irgendwo werden einem Videos zugespielt und bei diesem Video, da sah man ein junges Pärchen an einem Abgrund stehen, so wie hier, nur viel tiefer und beide wollten springen und die hatten sich darauf geeinigt, dass zuerst der Junge springt, also vielleicht so 18 rum ungefähr. Das Mädchen stand dann ungefähr hier so und der Junge stand direkt am Abgrund. Und dann reden sie miteinander und irgendwann redet nur noch das Mädel, die ganze Zeit. Und dann irgendwann sagt sie, stört dich das eigentlich, wenn ich rede? Nein, 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 das ist beruhigend. Und dann sagt sie irgendwann zu ihm, sei vorsichtig. Und er sagt, wir sehen uns auf der anderen Seite wieder. Wir sehen uns im Himmel. Sie antwortet, im Himmel. Und dann sagt er, ich tue es jetzt. Und das Letzte, was er hört von ihr ist, sei positiv, es ist lustig. Und dann springt er. Und nur ein paar Sekunden später springt sie hinterher. Für $30. Von der New York Times. Wer traut sich für $30 von einem 10-Meter-Brett runterzuspringen zum ersten Mal? Sie standen also auf einem 10-Meter-Brett am Abgrund. Ein toller Film, den die New York Times zeigt. Ich werde das vielleicht auf der Homepage den Link nochmal reinsetzen, dass man sich das anklicken kann. Es ist faszinierend, das zu sehen. Wie die Leute da oben stehen, kämpfen, mit sich ringen. Auf der einen Seite total überheblich, dann wieder ganz ängstlich. Die Facetten von Überwindung, Zweifel, Unsicherheit und Mut. Alles ist zu sehen. Faszinierend. Man sieht nur ein 10-Meter-Brett, mehr nicht. Also es ist nicht wirklich ein Actionfilm. Aber was sie hier alles verbindet, niemand weiß, wie das sein wird. Eine große Unsicherheit. Niemand weiß, wie das sein wird, wenn wir sterben müssen. Niemand weiß, was kommt nach dem Tod. Ich könnte jetzt einiges sagen, da findet man schnell sehr viel zu dem Thema, was die Menschen sich in der Geschichte vorgestellt haben, was nach dem Tod alles kommt. Dazu könnte ich einiges, ich hätte hier viele Bilder zeigen können, die dazu gemalt wurden. Ich hätte jetzt einiges, könnte ich dazu sagen, von diesen ganzen Nahtodgeschichten. Mache ich aber nicht. Mache ich beides nicht. Ich möchte, dass wir heute klug werden. Das kann man nämlich in der Bibel lesen. Bedenke, dass du sterben musst, damit du klug wirst. Psalm 90. Und deshalb hoffe ich, dass uns das gut gelingt. Ich habe heute 3 Punkte. Zwei davon sind extrem kurz und einer ein bisschen länger, so dass sich das alles wieder angleicht. Was kommt nach dem Tod? So steht das ja hier. Habe ich selbst hingeschrieben, deshalb weiß ich das so sicher. Was kommt nach dem Tod? Erster Punkt, nichts. Wäre schon fast fertig. Das ist nur konsequent zu sagen, es kommt nichts nach dem Tod, wenn man ohne Gott lebt. Wenn Gott nicht der Ursprung des Lebens ist, dann kann natürlich auch das Ziel nicht bei Gott sein. Das ist völlig logisch und konsequent, finde ich. Ich weiß doch sehr genau, wie ich als Jugendlicher manchmal richtig gelitten habe, Angst bekommen habe unter der Vorstellung, dass nach dem Tod gar nichts mehr da ist. Von all meinen Gedanken, die damals schon sehr gut waren und all den positiven Erinnerungen und den Gefühlen, alles, was ich erlebt habe. Sollte einfach nicht mehr da sein? Das konnte ich mir nicht vorstellen. Ich musste so daran denken in der Vorbereitung. Diese 3D-Fernseher früher, also die auch tief waren noch, Röhrenfernseher. Wenn man die ausgemacht hat, habt ihr das vor Augen? Die gingen nicht einfach aus, sondern da. Und dann war da noch so ein kleines Geräusch. Und die hinterließen immer so ein bisschen nichts, finde ich. So ein bisschen hat man das fast angesaugt. So, wisst ihr das? dieses Gefühl, vielleicht war unser Fernseher auch kaputt, das kann auch sein, so eine gewisse Leere. Also das fiel mir als erstes ein, so nichts. Ne? Und wenn man das durchdenkt tatsächlich, dann ist ja diese Antwort, was kommt nach dem Tod, nichts, wirklich erschreckend, finde ich. Ich finde das wirklich erschreckend, ich finde es trostlos. Nichts Tröstendes in meiner Vorstellung. Ich finde es sogar sinnlos. Da ist keine Liebe, absolut demotivierend für mein Leben. Das ist meine Meinung dazu. Es gibt andere, das weiß ich schon. Aber weil ich das so finde, ist dieser Punkt jetzt zu Ende. Mein zweiter Punkt. Was kommt nach dem Tod? Nichts. Zweiter Punkt, Hölle. Nee. Kann doch nicht sein, nicht wirklich. Du fängst jetzt nicht an, hier über Hölle zu reden. Habe ich noch nie gemacht. 22 Berufsjahre, ich habe noch nie über Hölle gepredigt. Heute geht's los. Das kann doch nicht sein, Hölle, dass du wirklich jetzt dich hier hinstellst und als Möglichkeit Nummer 2 nach diesem wirklich sinnvollen Nichts jetzt über Hölle reden möchtest? Geht das? Ein Gott der Liebe soll auch ein Gott des Zorns sein, der die Hölle geschaffen hat? Um Himmels Willen. Deshalb steht das da. Um Himmels Willen. Manche sagen ja, Jesus ist der Inbegriff von Gnade, Liebe, Frieden, Barmherzigkeit. Und dass die Christen diese Lehre der Hölle nur entwickelt haben, um Angst zu machen. Aber das hat überhaupt nichts mit Jesus zu tun. Bei der Recherche, ich habe das wirklich vorher nicht gewusst, habe ich festgestellt, dass von allen Personen, die irgendwie im Neuen Testament vorkommen, Jesus mit Abstand am allermeisten zum Thema Hölle sagt. Es gibt niemanden, nicht mal Paulus, der wirklich so viel geschrieben hat, der so viel zu diesem Thema sagt. Sinn genug, uns damit mal zu beschäftigen. Hölle, Strafe, Verderben. Jesus hat das alles sehr ernst genommen. Ich habe 3 kleine Unterpunkte. Fragen. Erste Frage. Passt das zusammen? Ein liebender Gott und die Lehre der Hölle, passt das überhaupt zusammen? Im Mittelalter haben die das ja gut gemacht. Da haben die dann einfach mal so einen Arm genommen auf dem Markt und dann haben die Feuer drunter gehalten von einem Freiwilligen. Hatte ich erst noch kurz überlegt, ob ich das auch mal mache. Und dann will der natürlich den Arm wegziehen, der wurde allerdings ein bisschen festgehalten, um zu zeigen, dass die Hölle noch viel heißer ist. Durchaus eindrücklich. Passt das zusammen? Ein liebender Gott und die Lehre von der Hölle? Oder schließt sich das nicht eigentlich aus? Ich habe ein Beispiel dazu gelesen. Da erzählt jemand, ihm hat ein anderer Mann erzählt, wie sehr er sein Kind liebt, eine Tochter. Wie sehr er dieses Kind liebt. Von ganzem Herzen. Er würde alles tun für diese Tochter, weil er sie so sehr liebt. Und dann, ich glaube, es war eine erfundene Geschichte. Und dann, einen Tag später, wird dieses Kind von einem betrunkenen Autofahrer zu Tode gefahren. Was ist mit dem Vater? Würde es uns nicht erschrecken, wenn der völlig gleichgültig darüber reden würde, nö, ist halt tot jetzt. Ist es nicht völlig normal, dass er völlig zornig ist? Traurig natürlich, es wäre ein Schock, aber es gibt Situationen, da müssen wir zornig reagieren. Nicht obwohl wir lieben, sondern weil wir lieben. Liebe und Zorn gehören manchmal zusammen. Und trotzdem würde man vielleicht in einem Gespräch sagen, ja, trotzdem kann Gott nicht ein Gott der Liebe sein und gleichzeitig ein Gott, der zornig ist. Aber woher wissen wir das eigentlich, dass Gott ein Gott der Liebe ist? Woher wissen wir es? C.S. Lewis hat, nee, Tim Keller hat dazu was Ein Schriftsteller hat dazu was Gutes geschrieben, das würde ich gerne vorlesen. Viele Skeptiker, mit denen ich mich unterhalte, sagen mir, dass sie nicht an den strafenden und richtenden Gott der Bibel glauben können, weil sie an einen Gott der Liebe glauben. Ich frage mich, was bringt sie dazu zu denken, dass Gott Liebe sei? Können sie sich das Leben in der Welt anschauen und sagen, damit ist bewiesen, dass der Gott dieser Welt ein Gott der Liebe ist? Können Sie die Geschichte betrachten und sagen, damit ist bewiesen, dass Gott der Geschichte ein Gott der Liebe ist? Können Sie die religiösen Schriften dieser Welt lesen und zu dem Schluss kommen, dass Gott Liebe ist? In keiner bedeutenden Glaubensrichtung ist die Liebe die dominierende Charaktereigenschaft Gottes. Daraus muss ich schließen, dass der Ursprung der Vorstellung, Gott ist Liebe, nur in der Bibel zu finden ist. Der einzige Hinweis auf die Liebe Gottes oder dass Gott Liebe ist, findet sich in der Bibel. Wenn also jemand sagt zu uns, nein, Gott ist ein Gott der Liebe, dann hat er das aus der Bibel, auch wenn das vielen wahrscheinlich nicht bewusst ist. Das Problem ist nur, dass die Bibel nicht nur von einem Gott der Liebe spricht, sondern auch von einem richtenden, einem strafenden und an manchen Stellen tatsächlich auch von einem zornigen Gott. Und ich muss, wenn ich mich also darauf berufe, konsequenterweise das alles mitnehmen, wenn ich von Liebe spreche. Meine zweite Frage lautet, kann Gott zulassen, dass Menschen wirklich in der Hölle landen? Kann das wirklich sein? Wie schon gesagt, gab es viele Bilder der Hölle und in unseren Köpfen werden auch Bilder sein. Ich muss immer an so eine Karte denken, wo so drei Frauen in der Hölle stehen und dann so machen, oh, ein bisschen kühl hier, ne? Aber das ist natürlich genauso wenig die Hölle wie all diese Bilder, die vielleicht in unseren Köpfen sind. Schon ganz am Anfang haben die Menschen aus Liebe die Möglichkeit der Entscheidung von Gott geschenkt bekommen. Sie konnten sich für Gott entscheiden oder sie konnten sich gegen Gott entscheiden. Leider sind damals die Menschen den falschen Weg gegangen und haben sich für den Zustand der Trennung von Gott entschieden. Das ist Sünde. Nicht mehr und nicht weniger. Ein Zustand der Trennung von Gott. Aber Gott liebt trotzdem noch die Menschen und hasst die Sünde. Und die ganze Bibel über, nach diesem Ereignis, bis hinten hin, nähert sich Gott dem Menschen immer mit dem Ziel, die Menschen wieder von der Sünde zu trennen und in eine Gemeinschaft mit ihnen zu bringen. Aber es bleibt eine freiwillige Sache. Gott akzeptiert unsere Entscheidung. Wer aber an diesem Zustand festhält und an einem Leben ohne Gott festhält, in dessen Leben wird die Gegenwart Gottes immer weiter abnehmen. Ich glaube, dass Gott die einzige Quelle von Freude, Liebe und Gutem ist. So lese ich die Bibel. Und dort, wo Gott nicht mehr ist, da ist von dem allen nichts mehr zu spüren. Von Freude, Liebe und guten Beziehungen. Und genau das ist Hölle. Die Abwesenheit Gottes und damit die Abwesenheit aller Freude, aller Liebe, allen Guten. Und da könnte man natürlich sagen, ja, aber ich sehe das ja noch in der Welt, auch bei Menschen, die gar nicht glauben. Das stimmt natürlich schon, aber auch da gibt uns die Bibel wieder eine Auskunft und sagt, dass das noch so ist, dass wir sozusagen noch nicht die Hölle auf Erden haben, ist die Tatsache, der Tatsache geschuldet, dass Gott sich noch nicht komplett aus dieser Welt zurückgezogen hat. Seine Gnade sogar Menschen erweist, die nichts von ihm wissen wollen, weil er sich ihnen nähern möchte. Hölle ist die Abwesenheit Gottes. Irgendwann einmal schaut Jesus auf dem Weg nach Jerusalem auf diese Stadt und sieht Jerusalem, damals die Stadt. Und dann fängt er an zu weinen und es dreht sich sein Magen um. Nicht, weil er die Stadt hässlich findet, sondern weil er in dem Moment die Abwesenheit Gottes bei den Menschen dieser Stadt sieht. Er sieht die Hölle auf Erden in dem Moment. Nicht das einzige Mal, dazu später mehr. Hölle heißt nicht, Gott steckt die Menschen in einen glühenden Ofen und reibt sich die Hände und lacht dabei. Gott sieht, wie die Menschen sich für die Gottes Ferne entscheiden und weint darüber. Jetzt kommt das Zitat von C.S. Lewis, den kennen ja einige, habe ich öfter mal zitiert, der sagt Folgendes. Die Antwort an jene, die die Lehre der Hölle ablehnen, ist eigentlich eine Rückfrage. Was sollte Gott deiner Meinung nach tun? Sollte er alle vergangenen Sünden entfernen und dem Menschen einen Neustart ermöglichen, egal was es kostet? Das hat Gott getan, als Jesus am Kreuz starb. Oder sollte Gott einfach vergeben? Die Menschen fragen nicht nach Vergebung. Sollte Gott die Menschen dann einfach alleine lassen? Und dann sagt C.S. Lewis, genau das ist die Hölle. Es gibt am Ende nur zwei Arten von Menschen. Solche, die zu Gott sagen, dein Wille geschehe, und solche, zu denen Gott sagt, dein Wille geschehe. Die Frage war, kann Gott es zulassen, dass Menschen in der Hölle landen? Und wenn wir die Bibel da auslegen, so wie ich es verstehe, muss man sagen, ja, weil er sie liebt und weil er ihre Entscheidung akzeptiert, so schlimm es für ihn ist und so sehr es gegen seinen Willen geht. Die dritte Frage unter diesem Punkt Hölle lautet, und Jesus und die Hölle? Das biblische Bild von Hölle kann uns dabei helfen zu verstehen, wie sehr Jesus die Menschen liebt. Wie sehr Gott uns liebt. Boah, das ist eine steile Behauptung, finde ich. Hätte ich jetzt andere Reaktionen erwartet. Deshalb habe ich es nochmal wiederholt. Jesus starb am Kreuz für uns, das haben wir hier schon häufig gehört, weil er uns liebt ebenso. Aber ich glaube, dass wir niemals so richtig verstehen werden, was das bedeutet hat. Wir singen nachher als erstes ein Lied, das habe ich mir gewünscht, auf Deutsch, wie geht denn das? Wir werden niemals begreifen, was es dich gekostet hat, als du am Kreuz von starbst oder so, ne? Grob. Wir werden das niemals verstehen. Wir werden die Liebe Jesu niemals verstehen, wenn wir nicht wissen, was er für uns durchlitten hat. Stell dir mal vor, ich fahre in Urlaub. Und also wir als Familie fahren in Urlaub. Und dann frage ich Tommy, sag mal, wärst du bereit, unser Haus ein bisschen zu hüten, dass du da mal hinfährst ab und zu, Briefkasten leerst, die Pflanzen gießt und so. Und Tommy macht, ja klar, mach ich gerne. So, ne? Macht er sogar, merke ich mir. Und dann kommen wir aus dem Urlaub wieder und dann sagt, treffe ich Tommy und dann sagt er, Mensch, war alles gut. Die Blumen leben, Briefkasten ist geleert. Und einmal gerade als ich da war, da hat es geklingelt und da kam da ein Mann an die Tür, der hatte eine Rechnung, die habe ich aber bezahlt. Danke. Vielleicht war das nur eine Rechnung, weil ein Brief nicht genug Porto hatte. 1,70 oder so. Danke, Tommy. Vielleicht war das aber auch jemand vom Finanzamt oder irgend so ein Inkassobetrieb oder sowas. Und der wollte Geld von mir haben, weil wir irgendwie 10 Jahre lang zu wenig Steuern gezahlt haben. Und das waren 30.000 Euro. Und ich würde das erfahren, dann würde ich sagen, Tommy, was soll ich sagen? Dankeschön. Natürlich nur, wenn du es nicht wieder haben willst. Also so, versteht ihr, was ich meine? Wir können nur verstehen, was da wirklich passiert ist, wenn wir die Höhe der Rechnung wissen. Wenn wir wissen, was es gekostet hat. Mein Dank wird ganz anders aussehen. Mein Leben wird anders aussehen, wenn ich das verstehe. Wir werden nicht verstehen, wie sehr Jesus uns liebt, wenn wir nicht erahnen, was es ihn gekostet hat. Und ganz ehrlich, wer nicht an die Hölle glaubt, der wird nicht begreifen können, wie groß die Liebe Gottes zu uns ist. Als Jesus am Kreuz hing und ihn unmittelbar vor seinem Tod aufschreit, mein Gott, warum hast du mich verlassen? In dem Moment ist in dem Leben von Jesus keine Freude mehr, kein Glück mehr, keine gute Beziehung, nichts Gutes mehr. In dem Moment ist er gottlos. Er geht durch die Hölle. Er nimmt die Trennung der Welt von Gott auf sich. All diese Dinge, die uns von Gott trennen, diesen Gesamtzustand nimmt er auf sich. Er muss es erleiden, durchleben, damit wir eine Hoffnung haben können. Es war die Hölle für Jesus. Aber er liebt uns so sehr. Ganz am Anfang habe ich gesagt, niemand von uns weiß, wie es sein wird, wenn wir sterben müssen. Das war gelogen, Entschuldigung. War mir bewusst. Jesus weiß das. Jesus hat das einmal durchlebt. Mit allen Konsequenzen. So sehr liebt Jesus uns. Mein dritter Punkt, der Himmel. Was kommt nach dem Tod? Nichts. Hölle, Himmel. Himmel ist ganz kurz. Einfach alles umdrehen von dem, was ich eben gesagt habe. Fertig. Das Negative komplett in das Positive. Wie wird der Himmel sein? Es gibt viele Bilder. In der Offenbarung, im letzten Buch der Bibel, findet man einiges dazu. Gold und Bilder, die ausdrücken sollen. Es wird so dermaßen hammermäßig sein. Deshalb mein Lieblingsvers dazu, der steht im Jesaja 65, Vers 17. Alten Testament, da gibt Gott diesem Jesaja, seinem Propheten, so einen Einblick in die Zukunft, wie das mal sein wird. Und dann sagt Jesaja im Auftrag von Gott, denn siehe, ich will euch einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen, dass man der vorigen nicht mehr gedenken und sie nicht mehr zu Herzen nehmen wird. Wenn wir einmal im Himmel sein werden, dann wird man nicht mal mehr daran denken, was hier gewesen ist, weil das so viel besser, so sehr alles übersteigt, was wir hier kennen. Alles, was vorher war. Das bedeutet, der Himmel, Freude, Glück, all diese Dinge, die ich vorhin gesagt habe, sind da zu finden. So, jetzt habe ich also diese drei Antworten gegeben. Man kann darüber streiten, das ist mir sehr bewusst. Man kann anderer Meinung sein, man könnte an vielen Punkten noch mehr sagen. Aber was machen wir denn jetzt damit? Die Kernbotschaft, die christliche Kernbotschaft ist, dass diesen Zugang zum Himmel, wie beim Bahnschalter sozusagen, dann lege ich nicht meine Bahncard vor, sondern meine Jesuscard und der garantiert mir ein Leben im Himmel, in der Gegenwart Gottes für einen Zustand, nicht für eine Zeit, nicht so endlos, sondern dann komme ich in den Zustand der Gegenwart Gottes, Ewigkeit genannt. Ich möchte mit dieser Predigt keine Angst machen, sondern ganz im Gegenteil einladen. Es gibt einen Gott, es gibt eine Hoffnung. Selbst wenn der Vorhang fällt, haben wir hier gesungen, selbst wenn alles zu Ende geht, ob das nun der Vorhang des Lebens ist oder wenn über uns eine Welt zusammenbricht, es gibt einen Weg, es gibt einen Gott, es gibt eine Hoffnung, weil Jesus das alles schon durchlebt hat. Aber eine letzte Anmerkung muss ich machen. Selbst wenn wir das wissen und glauben und annehmen können, so wie das letzte Woche einige getan haben, die haben ihr Herz festgemacht, symbolisch hier am Kreuz. Es bleibt ein Glaube. Niemand von uns war ja schon tot und dann wieder hier. Es bleibt ein Glaube, ein Festhalten, ein Hoffen. Aber selbst wenn wir meinen, ich habe den richtigen Weg gefunden, es ist nicht unsere Aufgabe, und auch da möchte ich Jesus zitieren in Matthäus 7, Vers 1, richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Wir bestimmen nicht darüber, wer im Himmel ist. Niemand von uns. Wir dürfen auf niemandem zeigen und sagen, du bist nicht dabei. Das ist der Missbrauch, der über viele Jahrhunderte geschehen ist. Es ist nicht nur nicht unsere Aufgabe, sondern wir sind einfach nicht dazu fähig. Wir sind nicht dazu berufen, zu sagen, wer dabei ist und wer nicht. Ich glaube persönlich, dass es viele, viele Überraschungen im Himmel geben wird. Von Menschen, mit denen ich nicht gerechnet habe. Das ist auch gut so. Das ist allein Gottes Aufgabe. Und ich vertraue diesem Gott, der sein Leben gegeben hat, damit ich in Ewigkeit bei ihm sein kann. Damit ich leben kann. Und diese Ewigkeit, die beginnt übrigens nicht, wenn ich sterbe. Sie beginnt heute. Ich kann heute mit Gott leben. Ich kann ihn heute erleben. Und das ist unser Gebet jedes Mal vor dem Gottesdienst, dass Gott uns heute begegnet. Die Gegenwart Gottes ist erlebbar und das ist Himmel. Also wenn ihr hier seid, herzlich willkommen im Himmel. Das ist die gute Botschaft. Jesus will uns begegnen. Ich danke dir, lieber Vater, dass du deinen Sohn zu uns geschickt hast. Ich danke dir dafür, dass das möglich ist, dass wir in dieser Gemeinschaft leben. Und ich möchte dich sehr bitten, dass wir uns immer wieder neu darauf einlassen können und nicht meinen, wir müssten festhalten an irgendwelchen anderen Sicherheiten oder an irgendwelchen anderen Konstrukten. Hilf uns zu glauben. Hilf unserem Unglauben. Danke dafür, dass du es gut meinst mit allen Menschen und dass du sie liebst und dass deine Liebe so weit geht, dass du unsere Entscheidung akzeptierst.